Schönen guten Morgen auch von mir. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe über die Reden bzw. die Predigten aus der Apostelgeschichte. Und ich bete noch zu Beginn. Ja, Jesus, danke dafür, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln dürfen. Danke, dass wir das, was wir jetzt gesungen haben, wirklich jetzt auch ganz konkret machen dürfen. Dass wir, wenn wir dein Wort hören, auf dich schauen können. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns persönlich begegnest. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier ist. Und ich bitte dich, dass du jeden auch da abholst, wo er steht. Und dass das, was in deinem Wort steht, was wir jetzt gemeinsam anschauen werden, dass wir davon persönlich ergriffen sind, motiviert werden, neu ermutigt werden, mit dir und für dich zu leben. Amen. Ja, wir kommen heute zu Apostelgeschichte 10. Und Apostelgeschichte 10 ist ein ganz, ganz entscheidendes Kapitel in der Apostelgeschichte. Ist ein entscheidender Punkt eigentlich für die noch junge Gemeinde Jesu. Und damit wir ein bisschen besser verstehen, wenn wir nachher die Predigt von Petrus uns gemeinsam anschauen, in was für einem Rahmen das stattgefunden hat und was für eine Veränderung das Ganze gehabt hat oder für eine Auswirkung auf die Gemeinde, schauen wir ganz, ganz kurz zurück, wie ist die Gemeinde entstanden. Also Jesus hat, als er auf der Erde gelebt hat, hat er zunächst einmal Jünger in seine Nachfolge gerufen. Und den Jüngern hat er von Anfang an gesagt, folgt mir nach. Und dann hat er ihnen auch den Grund gesagt, warum sollten sie ihm nachfolgen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus hat sie praktisch mitgenommen, wie damals die Rabbiner das mit ihren Jüngern gemacht haben. Da haben die Schüler mit dem Lehrer mitgelebt. Die haben im gleichen Haus geschlafen, die haben zugeschaut, die haben seinen Lehren zugehört und haben durchs Zuschauen haben sie gelernt, was heißt es, wie lebt man gottesfürchtig, wie lebt man. Und das hat Jesus mit den Jüngern gemacht und er hat sie von Anfang an praktisch ausgebildet, dass sie dann seinen Auftrag, seine Mission weiterführen. Er ist gekommen, er hat gesagt, das Reich Gottes ist aufgebrochen auf der Erde. Und dann hat er die Jünger ausgesandt und wollte sie gebrauchen oder hat sie gebraucht, um das Reich Gottes auszubreiten. Und dann sehen wir eben, ich habe die Predigt heute eben genannt, der Start der Weltmission. Und nach der Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt, also nach der Auferstehung zunächst mal, hat Jesus den Jüngern diesen sogenannten großen Missionsbefehl gegeben, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Wo Jesus gesagt hat, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und machet sie zu Jüngern. Also Jesus hat den Jüngern einen klaren Auftrag gegeben, in die ganze Welt zu gehen und Menschen aus allen Nationen zu Jüngern zu machen. In der Apostelgeschichte vor seiner Himmelfahrt hat er nochmal klar gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Und dann hat er ihnen verheißen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus hat die Jünger vorbereitet. Er hat gesagt, fangt hier in Jerusalem an. Geht zunächst einmal zu den Leuten in eurem direkten Umfeld. Und dann wird der Kreis wird immer größer. Samarien und dann zum Schluss bis an die Enden der Erden. Also die Jünger haben diesen Auftrag gehabt, hinzugehen zu allen Nationen und sie zu Jüngern zu machen. Und das finden wir auch schon im Alten Testament. Paulus fasst es dann im Römerbrief zusammen. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Das sind einfach Stellen aus dem Alten Testament, die Paulus im Römerbrief zusammenfasst, in Kapitel 15. Und wo er sagt, schon im Alten Testament ist ganz, ganz klar deutlich geworden, Gottes Ziel war, nicht nur das Volk Israel zu erreichen, auch wenn sie sein auserwähltes Volk waren, sondern Gottes Herz hat von Anfang an für die Menschen aus allen Völkern, für die Menschen aus allen Nationen gebrannt. Er wollte, dass alle Nationen ihn erkennen, ihn anbeten, ihn preisen. Er wollte das Volk Israel zunächst gebrauchen als seine Botschafter in der Welt. Und dazu hat er dann eben die Apostel, die Jünger berufen und schlussendlich eben auch die gesamte Gemeinde. Das heißt, das Wissen war da, die Jünger wussten Bescheid, die ersten Christen wussten Bescheid, wir sollen nicht nur die Israeliten erreichen, wir sollen alle Menschen erreichen. Aber ich sage jetzt mal, der Motor der Weltmission, der hat ein bisschen so einen stotternden Start gehabt. Das hat nicht von Anfang an funktioniert. Die Apostel sind erstmal in Jerusalem geblieben, haben die Juden dort erreicht. Schon Juden mit verschiedenen Hintergründen, aus verschiedenen Ländern, aber die zumindest Juden waren. Aber sie sind nicht hinausgegangen. Erst nach dem Tod von Stephanus lesen wir dann, dass wie die Christenverfolgung begonnen hat, heißt es dann, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkommen, kamen, das Evangelium bekannt. Also es hat diese Christenverfolgung begonnen, viele, viele Christen mussten aus Jerusalem fliehen und Gott hat diese schlimme Situation gebraucht, um das Evangelium dann weiterzusagen, und zwar dort, wo die Leute hingezogen oder hingeflohen sind. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass dann immer weitergeht, dass dann auch der sogenannte Kämmerer aus Äthiopien war dann da und der Philippus hat einen Auftrag bekommen, dass er ihm das Wort weitergibt. Sie haben dann auch begonnen, dass sie die Menschen aus Samarien, die eigentlich auch von den Juden gemieden worden sind, dass sie auch denen das Evangelium weitersagen. Aber die eigentlichen Heiden, die Menschen aus den ganz entfernten Nationen, die keine Berührung mit dem Judentum gehabt haben, die waren komplett unerreicht. Die waren von den Juden wirklich gemieden. Das war für einen Juden, für einen frommen Juden, war es völlig undenkbar, überhaupt einen Kontakt aufzubauen zu diesen Menschen. Das waren die Unreinen, die Ungläubigen, das waren diejenigen, zu denen man auf Abstand geht. Und jetzt kommen wir eben, das ist die Situation, in der wir jetzt in der Apostelgeschichte sind, in Kapitel 10, wo wir dann auch die Predigt jetzt gemeinsam lesen, Predigtext von Petrus. Da lesen wir von einem frommen Mann namens Cornelius, einem römischen Hauptmann. Der war also wirklich weit weg vom Judentum. Der hat mit dem Glauben eigentlich zunächst nichts zu tun gehabt, hat aber dann über Juden den jüdischen Gott kennen, schätzen und lieben gelernt. Da heißt es eben, Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Also dieser Mann glaubte an Gott, glaubte an den Gott des Alten Testaments, glaubte an den Gott der Juden, lebte gottesfürchtig, hat gebetet, hat gespendet, aber er kannte Jesus noch nicht, er kannte das Evangelium noch nicht. Und dieser Mann hat eine Vision, wo ihm ein Engel begegnet und sagt, er soll seine Leute nach Joppe schicken, circa 50 Kilometer, also ganzer Tagesmarsch damals entfernt, und soll dort einen Petrus holen. Der Petrus soll kommen und ihnen das Wort Gottes weitersagen. Am nächsten Tag lesen wir von Petrus, dass auch er eine Vision hat, wo dieses Tuch mit den unreinen Tieren dreimal vom Himmel runtergelassen wird und wo Gott den Petrus auffordert, während seiner Gebetszeit, nimm und iss. Und Petrus wehrt sich dagegen und sagt, Herr, das ist völlig unmöglich. Ich bin ein frommer Jude, das sind alles unreine Tiere, das ist mir nicht erlaubt, diese Tiere zu essen. Und Gott sagt ihm dann, nein, was ich für rein erkläre, das darfst du nicht unrein nennen. Der Petrus ist verwirrt, versteht diese Vision nicht. Nach dem dritten Mal verschwindet dieses Tuch wieder. Und dann spricht der Heilige Geist zum Petrus und sagt ihm, geh hinunter, das sind jetzt Männer aus Caesarea, geh du mit ihnen, ich habe einen Auftrag für dich. Und der Petrus, der macht es, der geht mit diesen Männern dann nach Caesarea am nächsten Tag, begegnet dem Cornelius. Der Cornelius, der wartet schon sehnsüchtig auf den Petrus. Der hat dann sein ganzes Haus zusammengetrommelt, der hat die Freunde geholt, der hat die Verwandten geholt. Petrus ist überrascht, was für eine große Menge da ist. Und dann fragt dann Cornelius, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Er ist zwar einen ganzen Tagesmarsch gegangen, aber er wusste immer noch nicht, was soll er eigentlich bei diesem Cornelius. Und der Cornelius, der sagt ihm dann eben, was er für eine Vision gehabt hat, dass er dann den Auftrag bekommen hat, Petrus zu holen. Und im Text vor unserer Predigt, vor unserem Predigtext, steht in Vers 33, dass Cornelius sagt, nun sind wir hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Also da sehen wir wirklich, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat, wie Gott es vorbereitet hat, wie er Cornelius vorbereitet hat, wie er Petrus vorbereitet hat. Und jetzt hat Petrus als Apostel diese offene Tür die Menschen mit der großen Erwartung, wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes und jetzt möchten wir das Wort Gottes hören. Und dann kommen wir eben zum heutigen Predigtext, ab Vers 34 in Kapitel 10. Und da sagt eben Petrus, wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen her ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten hatten von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Also im ersten Vers, Vers 34, sagt Petrus eben wahrhaftig, jetzt erst habe ich begriffen, was Gottes Plan mit allen Menschen ist, mit allen Nationen. Oder wie es hier heißt, dass Gott keinen Unterschied macht. Bis jetzt, obwohl Petrus 3 Jahre mit Jesus unterwegs war und jetzt schon als Apostel aktiv war, obwohl er schon zu Pfingsten vor so vielen Menschen gepredigt hat und gesehen hat, dass 3000 Menschen zum Glauben kommen, obwohl er Wunder von Jesus erlebt hat und von Jesus als bevollmächtigter Apostel gebraucht worden ist, hat er jetzt erst begriffen, dass die Juden nicht besser sind wie die Nichtjuden. Dass Gottes Liebe wirklich jedem Menschen gilt. Dass das Evangelium jedem Menschen gilt. Und dass sie als Apostel, als Zeugen Jesus den Auftrag haben, auch hinauszugehen und die Menschen zu erreichen, die sie bisher komplett gemieden haben. Und wie ist es beim Petrus passiert? Ja, die Bibelstellen, die hat er vorher schon gekannt. Den Auftrag Jesus hat er vorher schon gehabt. Aber wir lesen eben davon, dass Gott ihm ganz, ganz persönlich begegnet ist. Dass der Heilige Geist ihm diese Last aufs Herz gelegt hat. Dass er da gespürt hat, ja, Gott beruft mich jetzt ganz konkret zu diesem Auftrag. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen, dass es eben diese Herzensveränderung zunächst einmal beim Petrus gebraucht hat. Aber wenn oft von der Bekehrung des Cornelius die Rede ist, und das stimmt ja auch, das trifft ja auch zu in dem Bibeltext, aber eigentlich ist zunächst einmal die Bekehrung des Petrus, der umkehrt von diesem nationalen Stolz, dass die Juden das bessere Volk sind, der sich hinwendet und der wirklich erkennt, ja, Gottes Liebe gilt jedem. Und die Juden sind nicht besser wie die anderen. Und sie haben genauso den Auftrag, den Menschen aus den Nationen das Evangelium weiterzugeben. Dann sagt Petrus eben, was ist es, was er ihnen bringt? Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, dass Jesus derjenige ist, der Frieden bringt. Jesus ist derjenige, der Frieden bringt, zwischen uns Menschen und Gott. Das ist das, was Cornelius trotz seiner Gottesfürchtigkeit, trotz seinem frommen Leben noch gefehlt hat. Er hat noch keinen Herzensfrieden gehabt mit Gott. Diesen Herzensfrieden, den gibt es nur durch Jesus. Und diese Botschaft sollte er weiterbringen. Petrus predigt hier ganz anders zum Beispiel, wie er zu Pfingsten in Jerusalem vor den frommen Juden gepredigt hat. Petrus predigt hier auch ganz anders wie der Stephanus, wie wir letzte Woche gehört haben, vor den frommen Israeliten, vor den religiösen Führern gesprochen hat. Petrus bringt jetzt nicht die große Geschichte von Israel, sondern Petrus hält eine kurze Botschaft, Fokus auf Jesus, auf das, was Jesus getan hat. Das heißt, um Menschen aus verschiedenen Nationen zu erreichen, mit verschiedenem kulturellen Hintergrund zu erreichen, ist es so wichtig, dass man die Leute dort abholt, wo sie stehen. Man kann nicht mit einem Predigtstil, Schema F, alle Menschen erreichen. Das sehen wir bei Jesus auch. Wie hat Jesus gepredigt? Jesus hat total unterschiedlich zu den Menschen gesprochen. Er ist den Menschen dort begegnet, wo sie gestanden haben. Er hat sie dort abgeholt. Er hat so mit ihnen gesprochen, dass sie es verstanden haben. Und die Apostel machen das Gleiche. Es ist ganz spannend, wenn man in der Apostelgeschichte liest, dann wird ganz, ganz oft erwähnt, das Wort Gottes hat sich ausgebreitet. Und im Griechischen gibt es zwei Arten von Wort Gottes oder zwei Begriffe für das Wort Gottes. Das eine ist uns sehr geläufig, das ist das Logos. Logos, Jesus, der Logos, das personifizierte Wort Gottes. Logos, die Heilige Schrift, das gesamte Wort Gottes. Und dann gibt es einen zweiten Begriff, das ist Rhema. Rhema bedeutet das Lebensspendende, das spontane Wort Gottes. Das ist das Wort, was der Heilige Geist Leuten aufs Herz legt, damit es in eine bestimmte Situation passt. Und wenn wir davon lesen, dass die Apostel das Wort Gottes verbreitet haben, dann kommt ganz oft dieses Rhema vor. Ebenso wie jetzt hier bei Petrus, der hat ja gar nicht gewusst, worauf lässt er sich da ein, was erwartet ihn beim Cornelius. Aber der Heilige Geist hat ihm was aufs Herz gelegt und er hat das Wort Gottes weitergegeben. Und das ist so wichtig und dann erzählt der Petrus einfach von Jesus. In Vers 37 sagt er eben, ihr habt sicher davon gehört, was damals in Judäa, in Galiläa begonnen hat, wie Jesus gelebt hat, wer dieser Jesus war. Und Vers 38 finde ich einfach eine geniale Zusammenfassung vom Leben Jesus, wo es nur heißt, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Jesus selber hat ja immer wieder betont von sich, ich kann nichts von mir aus tun, nur was der Vater mir aufträgt. Jesus war ganz Mensch, als er hier auf der Erde gelebt hat. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er war auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen. Und in der Vollmacht des Heiligen Geistes hat Jesus was gemacht? Er ist durchs ganze Land umhergezogen, hat den Menschen Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Ich finde das so eine geniale Zusammenfassung. Jesus ist durchs ganze Land gezogen und hat den Menschen Gutes getan. Jesus hat die Liebe Gottes praktisch sichtbar werden lassen. Er ist den Menschen dort begegnet, wo sie Not hatten, wo sie Leid hatten, wo sie hoffnungslos waren. Er hat die Liebe Gottes sichtbar werden lassen. Ja, Jesus war auch im Tempel, er hat auch gelehrt, keine Frage. Aber die meiste Zeit lesen wir, wenn wir die Evangelien durchlesen, dass Jesus durchs Land gezogen ist, die Verlorenen gesucht hat, die Menschen aufgesucht hat, Gutes getan hat, Gottes Kraft, Gottes Liebe offenbart hat und dann die Menschen zu Gott eingeladen hat, das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt hat. Und dann kommt der Schwerpunkt darauf, dass Petrus immer wieder betont, dem Cornelius und seinem Haus gegenüber, wir sind Zeugen von dem. Das, was ich dir jetzt erzähle, Cornelius, das ist nicht irgendwas Erfundenes, wir waren dabei. Wir haben das gesehen, wir haben das erlebt, wir haben selbst erfahren, wer dieser Jesus ist. Dass er wirklich die Macht hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Menschen zu befreien. Ja, dass er sogar Tote vom Menschen vom Tod auferweckt hat. Und er betont das immer und immer wieder und sagt eben, dass sie als Apostel, als Zeugen berufen worden sind. Dass es ihre Aufgabe war, das weiter zu sagen, was sie mit Jesus erlebt haben. Da geht er sogar ins Detail zum Vers 41 und sagt dann, wir haben mit Jesus nach seiner Auferstehung haben wir sogar gegessen und getrunken. Wir haben uns da nicht irgendwas eingebildet aus irgendeinem religiösen Wahn heraus, sondern wir haben gesehen, Jesus lebt wirklich. Und das war so wichtig und das ist auch heute wichtig, Da fehlt jetzt die Zeit, dass man darauf eingeht, aber der Glaube an die Auferstehung wird von vielen, vielen, vor allem bei uns in Österreich oder generell in Europa und so weiter, nur einmal belächelt. Das nimmt eh keiner ernst. Fast keiner. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das mal untersucht, da gibt es so viele Dinge, die wirklich dafür sprechen, dass die Auferstehung Tatsache ist. Es gibt super Bücher dazu, super Vorträge dazu. Und auch heute gibt es Millionen Menschen, die via Petrus damals bezeugen können, was sie mit dem auferstandenen Jesus erlebt haben. Das ist nicht irgendwie eine Legende, sondern ganz, ganz viele Menschen können sagen, ja, Jesus lebt wirklich. Und daran entscheidet sich ganz, ganz viel, dass Jesus eben nicht nur unter Anführungszeichen am Kreuz gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und hier ist eben der Kern des Evangeliums. Das findet man bei den Predigten der Apostel. In der Apostelgeschichte findet man das immer. Sie haben immer Jesus verkündet, als denjenigen, der aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist, der bereit war, für jeden von uns, für den Dreck unseres Lebens zu sterben, der aus Liebe bereit war, dass er sein eigenes Leben gibt, der aber dann nicht am Kreuz geblieben oder im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist. Der auferstanden ist, der heute lebt, der den Tod besiegt hat und der deswegen jedem Menschen diese Hoffnung geben kann. Er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat und somit der Einzige, der Leben, ewiges Leben schenken kann. Und dann hat der Petrus eben gesagt, dass sie als Apostel den Auftrag bekommen haben von Gott, dass sie diesen Jesus, diesen gekreuzigten, diesen auferstandenen Jesus verkünden sollen, dass sie bezeugen sollen, dass Jesus der Heiland, dass Jesus der Messias ist, den bereits die Propheten hunderte Jahre davor angesagt haben und prophezeit haben, dass Jesus aber nicht nur Heiland und Erretter ist, sondern hier lesen wir davon, dass sie mit Nachdruck auch verkündigen sollten, dass Jesus Richter ist. Davon redet die Bibel auch ganz, ganz klar. Ja, Jesus ist Heiland, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Er bietet Vergebung jedem Menschen an. Aber Jesus ist auch derjenige, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden, wenn er wiederkommt oder wenn wir sterben. Derjenige, den jeder als Richter anerkennen wird und der dann ein Urteil sprechen wird um unser Leben. Nicht wegen der Leistung, was wir im Leben gemacht haben, sondern ob wir an das glauben, was Jesus für uns getan hat, dass er für unsere Schuld gestorben ist oder nicht. Und das zieht sich auch, oder das sieht man in all diesen Predigten, dieser klare, klare Hinweis darauf, wer Jesus ist. In den nächsten Versen lesen wir dann, dass noch während der Predigt von Petrus der Heilige Geist bereits auf die Zuhörer gefallen ist. Die sind bereits zum Glauben an Jesus gekommen und haben begonnen, in fremden Sprachen Gott anzubeten. Vielleicht war Petrus verwirrt und hat gedacht, hey, Moment einmal, bin noch nicht fertig, komme noch zu Punkt 3 und der Zusammenfassung meiner Predigt. Aber der Heilige Geist hat gewirkt. Der hat die Menschen erreicht, der hat die Herzen geöffnet. Und da lesen wir davon, dass die jüdischen Brüder, die aus Joppe mit Petrus mitgegangen sind nach Caesarea, die waren schockiert, die waren erschrocken. Die haben gesehen, was? Die Heiden, diese Unreinen, die empfangen genauso den Heiligen Geist wie wir. Aber das war nun endgültig der Wendepunkt in der Gemeinde, wo die Gemeinde Jesu, wo die Christen, wo die Gläubigen erkannt haben, das Evangelium gilt allen Menschen, gilt allen Nationen. Der Heilige Geist wird allen gegeben und Gott wünscht sich eine Gemeinde aus Menschen aller Nationen. Und was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Wenn wir uns diese Predigt anhören, wie Petrus und Cornelius da das Wort Gottes darlegt, können wir wissen, natürlich, genauso wie damals, Jesus ist auch heute noch derjenige, der Heiland ist, der Erlöser ist. Die Einladung, die Petrus oder die anderen Apostel in ihren Predigten immer wieder ausgesprochen haben, dass Menschen zu Gott umkehren können, dass sie das Erlösungswerk von Jesus ganz persönlich annehmen können, das gilt auch heute noch jedem Menschen. Jesus ist heute genauso derjenige, der Menschen dort begegnen will, wo sie stehen, der auch heute noch jeder Not begegnen will und begegnen kann, der Menschen befreien kann, der Menschen seine Liebe offenbaren will. Jesus ist aber auch heute derjenige, wo wir wissen dürfen, auch wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, wird er auch der Richter sein. Und wo wir uns die Frage stellen müssen, wie wird es uns gehen, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir vor Jesus stehen? Ist Jesus unser Retter, unser Heiland und Herr? Oder wird Jesus unser Richter sein? Das ist die wichtigste Frage überhaupt, die sich ein Mensch stellen kann. Dann ist es aber auch wichtig, dass wir auch heute auf das schauen, wie Jesus gelebt hat. Wir stehen oft in der Gefahr, es ist natürlich wichtig, dass wir in der Verkündigung aufs Kreuz hinweisen, dass wir von der Auferstehung Jesus reden. Aber warum ist das Leben Jesus auch wichtig für uns? Im ersten Johannesbrief heißt in Kapitel 2, Vers 6, wer von sich sagt, er sei mit ihm, also mit Gott verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das meint Nachfolger, das meint Jünger. Ein Jünger lernt von seinem Meister und lernt so zu leben wie er. Und wir als Nachfolger Jesus, wir sollen auf Jesus schauen und sollen lernen, so zu leben wie Jesus. Nicht aus eigener Kraft, das kann keiner, das ist völlig unmöglich. Aber was bedeutet Christsein? Christsein bedeutet, wie es der Apostel Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christsein bedeutet, dass Jesus sein Auferstehungsleben in mir, in uns als Gemeinde lebt. Die Gemeinde Jesu wird als der Körper, der Leib Christi bezeichnet. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir heute als Christen die Hände, die Füße Jesus sind. Dass Jesus durch uns heute genauso leben will, wie er es damals auf der Erde getan hat. Habt ihr euch schon mal gefragt, was wäre, wenn Jesus heute auf der Erde leben würde? Ich habe mir das schon öfter vorgestellt, wie würde Jesus heute leben, wenn er jetzt in Graz wäre, wenn er nicht in Jerusalem, in Galiläa aktiv wäre, sondern wenn er jetzt seine 3 Jahre auf der Erde in Graz verbringen würde. Bin mir sicher, Jesus wird Zeit in Kirchen und Gemeinden verbringen, um zu predigen. Gar keine Frage. Aber ich bin mir auch sicher, Jesus wird genau das Gleiche machen wie damals. Er würde vor allem durchs Land ziehen, er würde durch die Stadt ziehen, er würde die Verlorenen suchen, er würde Zeit mit den Menschen draußen verbringen, er würde den Menschen nachgehen, er würde vielleicht auch oder wahrscheinlich auch von Priestern und Predigern als Freund der Sünder, als derjenige, der sich mit dem Abschaum einlässt, bezeichnet werden. Er würde den Menschen nachgehen. Er würde sein Leben vor allem im Augarten, im Stadtpark, im Volksgarten oder wo auch immer verbringen. Und würde probieren, dass er die Menschen, die Jesus nicht kennen, die verloren sind, dass er die einlädt. Und jetzt ist natürlich die herausfordernde Frage, wenn Jesus das heute auch so machen würde und wenn wir als Gemeinde sein Leib sind, wie leben wir das? Wie lebt Jesus durch uns? Wie geht Jesus durch uns den Menschen heute draußen nach? Sind wir bereit dazu, dass wir von ihm gebrauchen lassen? Dass wir so leben, wie er gelebt hat? Lassen wir uns von Jesus die Liebe schenken zu den Menschen, die draußen sind, die eben keine Hoffnung haben? Genauso wie damals gibt es heute ganz viele Verlorene, Hoffnungslose. Es gibt auch heute von Dämonen Besessene, auch wenn wir das oft eher belächeln oder nicht wirklich wahrnehmen wollen. Es gibt diese Leute. Wer geht hin? Wer begegnet ihnen? Wer betet für sie? Wer erzählt ihnen von der Hoffnung? Das ist eben so wie da im Matthäus-Evangelium, wo es von Jesus heißt, dass er eben auch wieder durch Städte und Dörfer gezogen ist, dass er gelehrt hat, die Botschaft vom Reich Gottes verkündet hat, geheilt hat. Und dann heißt es da, Vers 36 in Matthäus 9, als er die vielen Menschen sah, die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Wir lesen es noch einmal, dass Jesus geweint hat, wie er die vielen Verlorenen gesehen hat. Wo er immer probiert hat, sie zu sammeln, sie zu holen. Und dann probiert er da, die Jünger eben darauf hinzuweisen. Und da sagt er, die Ernte ist groß. Das Erntefeld ist reif. Es sind so viele Menschen, die hoffnungslos sind. die verloren sind, die die Botschaft vom Evangelium, die Botschaft vom Erlöser brauchen. Dann sendet Jesus die Jünger aus in dieses Erntefeld und er sagt ihnen auch, bittet den Herrn der Ernte, bittet Gott, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt oder sendet. Und das Spannende, das Wort, was hier für senden steht im Griechischen, das bedeutet ekballo, das heißt eigentlich austreiben. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird, wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Das bedeutet praktisch hinauskicken, hinaustreten, hinausschmeißen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wie wir es in der Apostelgeschichte gelesen haben, dass die Apostel zunächst einmal unter sich geblieben sind. Unter sich das Wort Gottes weitergesagt haben, aber nicht hinausgegangen sind. Damit ist aber auch gemeint, dass wir auch heute in der gleichen Gefahr stehen, dass wir uns in den Gemeinderäumlichkeiten, dass wir uns hier gut einrichten, dass wir aber kaum hinausgehen. Wir müssen auch dafür beten, dass Gott uns hinausschickt, hinaustreibt, ja hinauswirft teilweise, eben weil der Auftrag so dringend ist, weil die Verlorenheit so groß ist. Und Jesus möchte auch heute Menschen aus allen Nationen erreichen, so wie es damals Petrus so klar und deutlich gesagt hat. Er möchte uns, wie die Apostel, als die Zeugen gebrauchen, die erstens berichten, was Jesus bei uns persönlich gemacht hat, die aber auch das Evangelium weitergeben. Und das soll man durch das, was wir sagen, das soll man aber auch vor allem durch unser Leben machen. So wie es Jesus gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. An der Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sollen das vorleben. So wie Jesus vor allem geliebt hat, vorgelebt hat und dann das Wort Gottes verkündet hat, so sollen wir das Gleiche machen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und Spurgeon, einer der bekanntesten und berühmtesten Prediger, wirklich bekannt für seine wortgetreuen Predigten und viel, viel Frucht, die daraus entstanden ist. Der hat einmal gesagt, Christen sollten von ganzem Herzen an jedem guten Werk interessiert sein. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk und Wort. Als Nachfolger Christi will ich zu allem, was anderen gut tun kann, gern meinen Teil beitragen. Die Sorgen meiner Mitmenschen gehen mich sehr wohl etwas an. Das sollte sich in direkten Taten ebenso wie in Worten niederschlagen, in jedem guten Wort und Werk. Manche Christen denken, das Wort sollte alles und das Werk nichts bedeuten. Aber das ist nicht die Lehre der Schrift. Solche Menschen sprechen viel darüber, was sie tun wollen und reden viel darüber, was andere tun sollten und noch viel mehr darüber, was andere nicht tun. Sie machen immer weiter mit Wort, 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 und nichts anderem als Wort. Sie kommen nie zum Werk, aber der Apostel hat Wort und Werk bewusst nebeneinander gestellt. Direkte praktische Hilfe sollte geleistet werden, denn unser Herr liebte nicht nur in Worten, sondern auch in Taten und in Wahrheit. Also Wort und Tat gehen für einen Christen zusammen. Wenn wir berufen sind, Zeugen Jesus zu sein, dann soll man das durch das, was wir sagen, aber auch durch das, was wir machen. Und das ist eben die Frage an uns. Sind wir bereit, wie Petrus, dass wir uns schicken lassen? Dass wir uns an Cornelius zeigen lassen? Ja, schon klar, die Wahrscheinlichkeit, einen römischen Hauptmann in Graz zu treffen, ist zurzeit eher gering. Faschingsdienstag ist auch vorbei. Aber es gibt so viele Menschen aus allen Nationen. Es gibt so viele Menschen aus anderen Kulturen. Sind wir bereit dazu? Haben wir die Beziehung zu Jesus, stellen wir uns ihm zur Verfügung und wollen wir uns von ihm gebrauchen lassen. Ja, auch unsere Gesellschaft wird immer multikultureller, immer internationaler. Gerade letztens waren wieder Berichte in der Zeitung, wie bunt Graz mittlerweile ist, dass in einzelnen Bezirken schon 50% nicht mehr Österreicher sind. Was macht das mit uns? Wie fordert uns das heraus, diesen Menschen zu begegnen, hinauszugehen und sie für Jesus zu gewinnen? Auch unsere Gemeinde ist bunt, da können wir Gott echt danken, dass wir so viele Geschwister aus verschiedenen Ländern haben. Und natürlich ist es jetzt leicht, dass wir einen Kopf schütteln und über Jesus denken, warum geht der nicht einmal in das Haus der Heiden? Aber dass wir uns dann auch ehrlich fragen, wie schaut es denn bei uns aus? Wie viele Geschwister aus verschiedenen Ländern haben wir schon zu uns eingeladen, bei ihnen zu Hause besucht. Wie viele kennen wir besser? Ich glaube, das ist der Wunsch von Jesus für seine Gemeinde, dass wir wirklich diese internationale Familie sind, diese internationale Gemeinde. Dass wir uns untereinander einladen, dass Ukrainer Afghanen einladen, Iraner Syrer einladen, vielleicht sogar Steirer Kärntner. Dass wir echt offen sind dafür und sagen, ja, wir wollen aufeinander zugehen. Wir wollen uns da gebrauchen lassen. Dass wir offen sind dafür und Jesus sagen, ja, er kann uns als Gemeinde gebrauchen, um Menschen aus den verschiedensten Nationen Gottes Wort weiterzugeben. Und zwar durch das, was wir sagen, aber auch durch das, wie wir leben. Amen.